Vater, ich danke dir, dass du ja, ein Gott bist, der nahe ist. Ein Gott ist, der nicht irgendwo in der Ferne sitzt und zuschaut, sondern dass es dir wichtig ist, Beziehung zu uns zu haben. Ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist und dass du ja, uns etwas sagen willst. Und ich bitte dich darum, dass du das tust in der Predigt jetzt. Amen. Der Bibeltext, um den es heute Morgen geht, steht in Johannes 2, die Verse 13 bis 22. Wenn ihr das in eurer Bibel mitlesen wollt, dann tut das gerne. Ansonsten ist der Bibeltext auch hier vorne angeworfen. Und es ist ein Bibeltext, der ganz intensiv von der Liebe Gottes erzählt. Und es ist ein Bibeltext, der in den unterschiedlichen Evangelien an unterschiedlicher Stelle vorkommt. Und Johannes ist der Einzige, der den ziemlich weit an den Anfang stellt. Bei den anderen kommt er ziemlich ans Ende. Das heißt, bei Johannes kommt es direkt nach der Hochzeit von Kana. Und Kana war das erste öffentliche Auftreten von Jesus. Zwar noch in einem familiären Umfeld, es war eine Hochzeit gewesen, aber direkt danach kommt der Bibeltext, um den es heute geht. Und es ist ein Text, der von der Liebe Gottes handelt, aber der Jesus uns an manchen Stellen auch in einem anderen Licht darstellt, als wir das oft sehen. Und Jesus ist 28, 29 am Anfang seines Wirkens. Und von da an wird er noch ungefähr 2,5 Jahre in Israel wirken, bis er stirbt. Die Bibelstelle aus Johannes 2. Und das Passa der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Samt den Schafen und Rindern und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er: Schafft das weg von hier. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Da antworteten die Juden und sprachen: Was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brech diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Ich glaube, es hilft uns, uns ein bisschen zu vergegenwärtigen, was da passiert. Jesus kommt nach Hause. Es ist eines der wichtigsten Feste der Juden, das Passafest. Und Menschen, Juden aus dem ganzen Umland von Jerusalem und auch von weit weg, strömen zu Zehntausenden nach Jerusalem. Viele Juden haben damals in der sogenannten Diaspora gewohnt. Diaspora war das alles, was quasi nicht Israel waren, Gebiete, in denen die Juden nicht heimisch waren. Und sie sind während der babylonischen Verfolgung dahin verschleppt worden. Und viele Juden kommen am Passafest zurück nach Jerusalem, um anzubeten, zu Zehntausenden. Und sie strömen nach Jerusalem und Jesus ist einer von ihnen. Und seine Jünger wahrscheinlich mit ihm. Seine Jünger sind dabei. Wir wissen nicht, ob seine Familie nach der Hochzeit von Kanaan mitgekommen ist. Und Jesus kommt nach Hause. Es ist nicht das erste Mal, dass er im Tempel ist. Ihr werdet die Geschichte aus Lukas 2 kennen, wo Jesus mit seinen Eltern nach Jerusalem kommt. Er ist noch ein kleiner Junge und sie fahren nach Hause. Und ich frage mich mittlerweile auch als Vater, wie kann das passieren? Aber sie vergessen ihr Kind. Und nach 3 Tagen, sie finden ihn nicht zu Hause, kommen sie zurück nach Jerusalem. Und Jesus ist im Tempel und wahrscheinlich machen sie ihm schon auch so leichte Vorhaltungen. Was war denn das für eine Aktion? Und Jesus sagt: Warum regt ihr euch so auf? Warum sucht ihr mich? Wisst ihr nicht, dass ich da bin, wo mein Vater ist? Das heißt, das ist quasi sein Zuhause. Die Juden haben irgendwann von Gott sich gewünscht: Gib uns einen Ort, an dem wir dich finden können. Und Jesus hat nach manchen Hin und Her irgendwann eingelenkt und hat gesagt: Ja, baut mir einen Tempel. Vorher war das die Stiftshütte gewesen, aber das ist der Ort, von dem die Juden glauben, dass Gott anwesend ist. Und die Straßen sind gut gefüllt. Viele Menschen, zehntausende Menschen strömen an diesem Passafest nach Jerusalem und Jesus ist einer von ihnen. Die Tore sind wahrscheinlich eng, sie kommen nicht gut durch, Jesus muss vielleicht anstehen und er geht mit seinen Jüngern den Berg nach oben. Der Tempel ist oben in Jerusalem auf einem Berg. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wenn ihr schon mal in südeuropäischen Ländern wart, gibt es oft diese großen Markthallen, wo Fisch und wo Fleisch verkauft wird. Und oft muss man gar nicht erst reingehen, um zu wissen, wie viel drin los ist. Leute verkaufen Sachen und man hört oft schon von draußen, da drin geht es ganz schön ab. Oder vielleicht in der Fischhalle in Hamburg ist das so. Man steht schon draußen und man weiß, was passiert. Und Jesus geht den Berg nach oben zum Tempel und er ist da, um anzubeten. Und er hört ein Rumoren, weil Menschen sind zu Zehntausenden im Tempel und sind unfassbar laut. Und Jesus kommt durch eines dieser Tore in den Tempel und es bietet sich ihm ein Anblick, der ihn schockiert. Flo, mach mal das Bild von dem Tempel. Das ist eine Rekonstruktion. Und man sieht einen riesigen Platz hier vorne in der Mitte. Das ist der eigentliche Tempel. Und außenrum, dieser fußballfeldgroße Platz, ist der Vorhof der Heiden. Das heißt, da durften die Menschen sein, die nicht ursprünglich Juden waren. Und in diesem Vorhof der Heiden sind diese Zehntausende von Menschen. Und neben ihnen sind Rinder und Schafe. Und da sind Leute, die Geld wechseln und sie feilschen vielleicht darum, was der beste Wechselkurs ist. Und Leute verkaufen Tauben und vielleicht sind ein paar ausgebrochen, fliegen durch die Gegend. Und es ist kein Ort, an dem man anbeten kann. Frank Reichel ist, glaube ich, heute Morgen nicht da, aber während ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, unser Gottesdienstsaal ist eigentlich reichlich inkonsequent in seinen Restriktionen. Vorne hängt ja ein Schild, man darf keine Nahrung und bitte keine Getränke mit in den Saal nehmen. Aber wenn ich jetzt in 2 Wochen auf die Idee komme, ich nehme meine Kuh von zu Hause mit und stelle die bei der Predigt neben mich, da war kein Schild gewesen. Stellt euch vor, jeder hätte jetzt mal schöne Kuh von zu Hause mitgebracht oder einen Schaf und die steht neben euch und versucht dann mal zu anbeten, versucht mal Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ist ja nicht nur so, dass sie laut sind, die werden sich dann auch irgendwann entleeren, schön auf den Teppich. Es ist laut, es ist stinkt, die Menschen sind nicht da, um zu anbeten. Und Jesus schockiert das. Was ist das Problem? Jesus geht es nicht so sehr darum, dass die Menschen sich nicht von zu Hause ihre Kühe und Schafe mitgebracht haben. Es war wahrscheinlich logistisch relativ sinnvoll. Die wussten, sie wollen Opfer darbringen und sie kommen von weit her und sagen sich, bevor wir jetzt unsere Rinder und Schafe von zu Hause den langen Weg mitnehmen, kaufen wir die am besten vor Ort. Und was ist mehr vor Ort als direkt im Tempel? So denken sich das die Menschen. Und bevor sie opfern, mussten sie die Tempelsteuer bezahlen. Und das ging auch nicht in der Währung, die sie zu Hause hatten, sondern sie mussten das in der dortigen Währung bezahlen. Das heißt, logistisch gesehen, die Leute waren nicht dumm gewesen. Sie haben eigentlich relativ schlau gehandelt. Das Problem, das Jesus hat, ist, dass die Massen an Menschen sind nicht hier, um Anbetung zu haben. Das heißt, eigentlich kommen sie nach Jerusalem, um anzubeten, um Gott Opfer darzubringen, um Kontakt mit ihm zu haben. Und sie sind aber da und feilschen und kaufen sich Rinder im Tempel und sie können nicht anbeten, weil es so ein reges Treiben ist. Und es gibt wenige Sachen, die Jesus so sehr aufregen, wie geheuchelte Anbetung. Da zu sein, um zu anbeten, aber nur so zu tun. Wir kennen die Geschichte von den beiden Menschen, die beten und einer von ihnen, ich weiß nicht, ob es ein Pharisäer oder ein Sadduzäer war, ich will nichts Falsches sagen, betet, aber er betet darum und dankt dafür, dass er nicht so ist wie der Sünder, der daneben steht. Jesus möchte keine geheuchelte Anbetung. Das ist etwas, was ihn zornig macht. Und die Menschen haben keinen Respekt davor, wie Gott ist. Sie sind da im Haus Gottes, aber sie respektieren es nicht. In Vers 17 steht, seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Es ist eine relativ neue Eigenschaft, die man wahrscheinlich so irgendwann in der Jungschule kennenlernt, dass Jesus auch mal zornig sein kann. Ich glaube aber, dass dieser Zorn ist dieser ultimative Inbegriff davon, wie sehr Jesus uns liebt und dass er manchmal verzweifelt darüber ist, dass wir diese Liebe nicht entgegnen können. Ich habe heute Morgen noch gedacht, ich google mal, was das Wort verzehrt bedeutet. Und ich fand die Definition, die ich bekommen habe, sehr sinnvoll und sehr treffend. Verzehren bedeutet, sich so sehr zu sehnen, dass man darunter leidet. Und als Beispiel, das war auch sehr passend, steht, er verzehrt sich in Liebe zu ihr. In dem Beispiel wahrscheinlich eher die Liebe zwischen Mann und Frau gemeint. Aber Jesus verzehrt sich in seiner Liebe so sehr, dass er wütend wird. Vielleicht so, unsere Kleine kann auch nicht laufen, aber ich kann mir vorstellen, wenn irgendwann dein Kind, obwohl du es ihm gesagt hast, beim Spielen auf die Straße rennt, dann wirst du vielleicht auch in dem Moment zornig, weil deine Angst, deine Liebe dich zu deinem Kind so sehr übermannt, dass du einfach zornig wirst. Jesus verzehrt sich nach Beziehungen mit Menschen und es macht ihn fertig, sie im genauen Gegenteil handeln zu sehen. Also geht er dahin und greift sich irgendwelche Stricke, die auf dem Boden liegen. Die Tiere waren hoffentlich angebunden gewesen und er macht sich eine Geißel aus Stricken. Kein Kriegsgerät, nicht, dass er die ganzen Menschen ausgepeitscht hätte, aber er weist sich in seiner Macht. Er macht deutlich, wie ernst es ihm ist. Er macht deutlich, das kann nicht sein, dass ihr hier hinkommt und mich nicht anbetet, sondern dass ihr euch um ganz viele andere unwichtige Sachen kümmert. Und er weist sich in seiner Macht, 10.000 Menschen, so ein halb gefülltes Fußballstadion vielleicht, und er treibt sie alle aus dem Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Jesus kennt niemand. Das ist jetzt nicht so wie Angela Merkel oder Donald Trump in so ein Stadion reinkommen und alle Leute drehen sich rum und hören mal zu, was die zu sagen haben. Jesus kennt noch niemand, außer den Leuten, die vielleicht auf der Hochzeit waren und dann zufällig auch im Tempel sind. Er erweist sich in seiner Macht. Er treibt sie alle aus dem Tempel hinaus. Eine Person. Niemand kennt die. Und dann so eine halbgare Waffe dabei. Einen Strick, mit dem er die Leute hinaustreibt. Jesus zeigt in seiner ganzen Macht, wie wichtig, wie ernst dieses Thema ist. Jesus sehnt sich nach Gemeinschaft und es macht ihn wütend und traurig und zornig zu sehen, wie Geld und Lügen und Streit und Mobbing und diese ganzen Dinge uns trennen von ihm. Es macht ihn wütend und zornig und traurig zu sehen, wie die Menschen, selbst an dem Ort, der Gott gewidmet ist, nicht zu ihm kommen. Gerade hier im Haus Gottes sind die Menschen ganz weit weg von Gott. Man kann jetzt zu Recht fragen, gut, das ist ein schöner Text, aber was hat der denn letztendlich mit uns zu tun? Wir haben jetzt ja auch, ist jetzt hier kein Tempel hingebaut, aber wir haben ein Großgemeindehaus. Aber ich glaube, fast alle von uns gehen auch davon aus, letztendlich ist das auch nur ein leerer Betonklotz. Wir widmen dem nicht irgendwelche besondere Bedeutung dabei und wir haben keinen Tempel mehr. Und hier stehen ja auch offensichtlich keine Rinder und Schafe. Und niemand sagt, okay, ich habe übrigens, bei mir kriegst du den Euro am günstigsten in englische Pfund gewechselt. Das heißt, hat dieser Text irgendeine Relevanz für uns? Macht das irgendwas mit uns? Hat uns das was zu sagen? Ich glaube schon. Wir wechseln mal die Perspektive, aber Jesus kommt wieder nach Hause. Er kommt aber nicht in den Tempel nach Jerusalem, sondern er kommt nach Dillenburg, er kommt nach Donsbach, nach Manderbach. Vielleicht nimmt er sogar den weiten Weg bis nach Oberrosbach auf sich. Jesus kommt nach Hause und steht vor deiner Tür. Du bist sein Zuhause und Jesus muss noch nicht mal klingeln, weil wenn du irgendwann zu ihm gesagt hast, komm in mein Leben, dann hat er einen Schlüssel und schließt einfach die Tür auf und kommt rein. Und vielleicht weißt du es auch erst, wenn er schon im Wohnzimmer steht. Und die Frage ist, was sieht Jesus dann? Und es geht darum, Jesus hat das tiefste Bedürfnis danach, Beziehung mit dir zu haben. Und es ist ihm wichtig, dass man darauf achtet, dass nicht irgendwelche Sachen uns davon ablenken, Beziehung zu ihm haben. Was sieht Jesus, wenn er zu dir kommt heute Morgen? Darf man das so machen? Darf man einfach sagen, wir sind der Tempel Gottes? Paulus hat eine Passage in seinem Werk, die uns dann einen sehr guten Anreiz oder einen sehr guten Hinweis drauf gibt. In 1. Korinther 6 stehen diverse Verse dazu, wie Jesus uns sieht. Er redet mit seinen Jüngern darüber, wie sie mit Sünde umgehen sollen. Und er sagt ihnen in 1. Korinther 6, Vers 19, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Jesus hat den gleichen Anspruch wie damals an den Tempel an unser Leben. Jesus wohnt in euch, der Heilige Geist wohnt in euch und er möchte Beziehung mit euch haben. Was erwartet Jesus, wenn er die Tür zu dir aufmacht? Wie sieht deine Beziehung heute Morgen zu Jesus aus? Und gibt es Dinge, die dich abhalten davon, mit ihm zu reden? Gibt es Streit in deinem Leben? Gibt es Beziehungen, die gerade aus dem Ruder laufen? Gibt es Dinge, warum du gerade sagst, ich kann und will irgendwie nicht mit Gott reden? Wir werden einen kurzen Break haben und ein Instrumentalstück hören. Und ich lade euch ein, mit Gott zu reden in dieser Zeit und ja, sich zu fragen, wie sieht gerade meine Beziehung zu Jesus aus? Und gibt es Dinge, die mich davon abhalten, lebendige Beziehungen mit ihm zu haben? Geht uns das manchmal so? Man kehrt durch und es dauert jetzt nicht wirklich lange und dann müsste man eigentlich schon wiederkehren und wiederkehren. Sind wir überhaupt würdig, ein Zuhause Gottes zu sein? Ich weiß nicht, was ihr gerade gebetet habt, aber mir geht das so, jedes Mal, wenn ich zu Gott bete und sage, okay, Herr Jesus, das ist gerade schiefgelaufen in meinem Leben, dann weiß man eigentlich, okay, das wird aber auch nicht das letzte Mal sein, dass was schiefläuft. Manchmal verspricht man Menschen, wenn man sie irgendwie verletzt hat, das kommt nicht nochmal vor. Und wenn man Gott das verspricht, weiß man eigentlich im Hinterkopf, okay, das kann ich sowieso nicht halten. Und kennen Sie Gäste, das sind keine guten Gäste, die zu einem nach Hause kommen und dann kommen die rein und ziehen erstmal so den Finger über das oberste Regal und dann gucken sie sich an, wie viel Staub da liegt. Oh, hier ist aber auch schon lange nicht mehr gewischt worden. Ist Jesus so? Hat Jesus den Anspruch, dass unsere Wohnung immer sauber ist? Sind wir würdig, ein Zuhause Gottes zu sein? Ich glaube, die manchmal frustrierende Antwort ist, nein, wir sind es nicht würdig. Aber ist Jesus einer von den Gästen, die nach Hause kommen oder zu Besuch sind und ziehen den Finger so übers Regal drüber? Auch hier ist die Antwort, nein, ist er nicht. Jesus ist uns gnädig. In der gleichen Stelle, die ich eben schon herangeführt habe, in 1. Korinther 6, schreibt Paulus, ihr aber seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in den Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Es gibt wenige Themen, die Paulus so wichtig sind in seinen Briefen, wie dass die Sünde ihre Macht verloren hat. Es geht nicht darum, nicht mehr zu sündigen. Und es wäre utopisch zu denken, das passiert nicht. Es wäre utopisch zu denken, nichts wird mich irgendwie hindern daran, mit Gott Beziehung zu haben. Manchmal leidet unsere Beziehung. Aber wir sind abgewaschen. Jesus hat uns freigemacht, Beziehung mit ihm zu haben, trotzdem, wie es manchmal bei uns aussieht. Ich bin ja nicht so der Musiker, deswegen kenne ich den Titel nicht, aber es gibt in einem Lied diese schöne Strophe und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ich glaube, ihr werdet es kennen, es ist ein sehr bekanntes Lied. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Jesus kommt auch zu uns, um Gemeinschaft, Beziehung mit uns zu haben, selbst wenn es manchmal unaufgeräumt ist. Und warum ist das so? Warum kann er das machen? Warum kannst du das machen? Fragen ihn die Juden, nachdem er sie quasi alle aus dem Tempel hinausgeworfen hat. Und sie erhoffen sich irgendein Wunder. Früher war es so, dass Propheten gefragt wurden nach ihrer Rechtfertigung. Darfst du überhaupt das sagen? Zeig uns ein Wunder dafür. Und sie wollen ein Wunder von Jesus haben. Aber Jesus gibt ihnen keins. In den Versen 19 bis 22, die wir eben schon gelesen haben, heißt es. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Seine Antwort darauf, darfst du das, ist sein eigener Tod. Die Antwort darauf, warum kann Jesus Beziehung mit uns haben, obwohl es manchmal bei uns im Leben nicht so läuft, wie es laufen sollte, ist das, was an Ostern passiert ist, das, was wir an Ostern feiern, dass er für unsere ganze Schuld gestorben ist, dass er diesen tiefen Graben überwunden hat und dass er das getan hat, auch in seiner Auferstehung. Darum gibt es zwei Sachen, von denen ich mir wünschen würde, dass wir sie mitnehmen aus dieser Predigt. Das erste ist, die Beziehung mit Gott aufrechtzuerhalten, sollte für uns Priorität haben. Im Alten Testament in Haggai 1, Vers 4 geht es darum, ob sie den Tempel, der zerstört wurde, wieder aufbauen sollen. Und in 1, Vers 4 steht, ist es aber für euch in der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus, mein Tempel, in Trümmern liegt. Es geht hier tatsächlich um die Häuser von den Israeliten damals. Sie hatten getäfelte Häuser, die sahen schön aus. Es war vielleicht ein Neubaugebiet, schöne Häuser. Hier ließ es sich gut wohnen, aber der Tempel Gottes lag in Trümmern. Und in Haggai steht, was sollte Priorität haben? Da steht, es ist nicht schlimm, wenn ihr in getäfelten Häusern wohnt, aber zuerst mal kümmert euch darum, dass der Tempel Gottes wieder aufgebaut ist. Das hat Priorität. Der Tempel Gottes, eure Beziehung zu Gott, sollte intakt sein und dann kann auch alles andere wegbrechen. Das Wichtige ist die Beziehung zu Gott. Und Gott möchte, dass wir ihn verherrlichen als zweiten Punkt. Andere Menschen sollen an uns erfahren, wie Gott wirklich ist. In der Bibelstelle aus Korinther in Vers 20 steht, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Jesus musste teuer dafür bezahlen. Er hat mit seinem Tod dafür bezahlt, wieder Beziehung mit euch zu haben. Und er sagt, darum verherrlicht Gott in eurem Leben und in eurem Geist. Dass Menschen, die um euch rum sind, Arbeitskollegen, Leute in der Schule, im Studium, sollen euch anschauen und sehen, derjenige, der da vor mir steht, der ist irgendwie anders. So wie Fio das erzählt hat. Nicht dadurch, dass man besonders tolle Sachen macht, besonders schlaue Sachen sagt, sondern Menschen irgendwie spüren, da ist ja was anders im Leben. Deswegen diese zwei Sachen zum Ende meiner Predigt. Die Beziehung mit Gott aufrechtzuerhalten, das sollte für uns Priorität haben, weil sie das einzig Wichtige im Leben ist oder das Wichtigste im Leben. Und das andere, andere Menschen an der Liebe teilhaben lassen, die Jesus uns erwiesen hat. Ein Zeugnis dafür sein, wie sehr Jesus uns liebt. In meiner Predigt heute habe ich viel zu Menschen gesprochen, die schon mit Jesus unterwegs sind, die von sich sagen, ich habe Jesus mal irgendwann gesagt, komm in mein Leben und deswegen bin ich jetzt ein Tempel Gottes. Und wenn du hier sitzt und du hast das für dich noch nicht gesagt, dann hoffe ich, hat die Predigt dir gezeigt, viel davon, wie Jesus ist. Und Jesus ist in erster Linie Liebe. Und er verzehrt sich danach, Gemeinschaft mit dir zu haben. Er möchte gerne in dein Leben kommen. Und das ist ihm unfassbar wichtig. So wichtig, dass er sich die Mühe macht, zehntausende Menschen aus dem Tempel rauszutreiben, um zu zeigen, wie ernst es ihm ist. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und wenn du hier sitzt und hast noch nicht zu Jesus gesagt, komm du in mein Leben, ich würde gerne mehr davon kennenlernen, dann lade ich dich ein, das zu machen, weil es so, so wichtig ist. Und du kannst das für dich im Stillen machen und kannst zu Jesus sagen, Herr Jesus, auch wenn ich noch nicht alles verstanden habe, ich würde mir wünschen, dass du in mein Leben kommst. Und Jesus lädt dich ein, das zu machen. Und wenn du nicht genau weißt, wie das funktioniert oder wenn du gerne hättest, mit jemand anderem darüber zu reden, dann kannst du auch gerne nach der Predigt zu mir kommen oder zu Susanne oder zu dem Gebets- und Segnungsteam, was nachher angesagt wird. Amen.